Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es gab eine Zeit, da wäre bei der Direktwahl des Bundespräsidenten, sagen wir, Franz Beckenbauer sicher auf einem der vordersten Plätze gelandet. Und auch der DFB-Vorsitz hat ja etwas von inoffiziellem Verfassungsrang. Er gibt Auskunft über die Verfassung nicht nur der deutschen Fußballkultur. Es ist ein Amt mit Einfluss und Gewicht in Deutschland, wie der Fußball insgesamt. Ich habe mit Klaus Zeiringer darüber gesprochen, dem Literatur- und Kulturwissenschaftler. Er ist nämlich auch Verfasser einer Kulturgeschichte des Fußballs. Und zuletzt hat er das Buch Das Wunde Leder vorgelegt im letzten Jahr. Nach Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach ist Reinhard Grindel nun der dritte deutsche Fußballbundpräsident binnen 7 Jahren, der gehen muss. Woran liegt das?
Es liegt mit Sicherheit an einer größeren Aufmerksamkeit der breiteren Öffentlichkeit, auch der Medien und insbesondere an den Verbandsstrukturen. Und das betrifft ja nicht nur den Fußball, das betrifft andere Verbände auch. Das betrifft natürlich die FIFA und nach all den Skandalen, die wir seit mindestens 2015 in der FIFA schon hatten, ist man da etwas vorsichtiger in der Beobachtung und etwas genauer. Und deswegen gehen Dinge nicht mehr durch, die vorher noch locker durchgegangen sind.
Dazu zählt auch, dass Reinhard Grindel versucht hat, sein Scheitern auf die Entgegennahme einer teuren Armbanduhr zu reduzieren. Das wertvolle Geschenk wollte er den Compliance-Abteilungen melden. Jede Krankenschwester weiß, dass sie Geschenke oder Zuwendungen über 10 Euro abgeben oder ablehnen muss. Da ist offenbar bei den Offiziellen buchstäblich die Uhr ein bisschen stehen geblieben, oder?
Ja, ganz bestimmt. Und die leben in einer Art von Parallelwelt, in der sie meinen, alles sei oder vieles sei ihnen erlaubt. Denn sie leben ja in Verbandsstrukturen, die prinzipiell das Problem des Fassadenschwindels hat. Alle diese Verbände behaupten ja, gemeinnützig zu sein und davon profitieren sie ja auch, indem sie zum Beispiel wenig Steuern zahlen. Und man darf nicht vergessen, dass heute der Sportbetrieb zweigeteilt ist. Es gibt tatsächlich die Amateure, die wirklich auch in den Vereinen gemeinnützig arbeiten. Und dann gibt es diejenigen, die sehr, sehr viel Geld machen. Und das ist gar nicht mehr gemeinnützig, sondern das ähnelt Konzernen. Sie haben aber immer noch verschiedene Strukturen. Zum Beispiel fehlt ihnen, was in der Demokratie wichtig ist, nämlich etwa Kontrolle, öffentliche Kontrolle. Und dadurch glauben die Herrschaften auch in der FIFA, dass ihnen alles erlaubt sei.
Sie sprechen damit einen sehr wichtigen Punkt an, der immer wieder auch kritisiert wird. Während Uli Hoeneß darüber nachdenkt, welchen Spieler er jetzt für 80 Millionen kauft und ob das ein Schnäppchen ist, muss sich der ein oder andere Amateurverein überlegen, wie er Umkleidekabinen für seine Jugendmannschaft finanziert bekommt. Wie müsste denn eine Modernisierung aussehen? Etwa Zusammenlegung von Profi- und Amateurfußball oder auch gemischte Doppelspitze im Präsidium?
Ich denke, man müsste international verfahren, denn es geht ja nicht nur um den DFB. Es geht ja um Sportverbände praktisch in aller Welt. Es geht insbesondere um Fußballverbände. Und wenn man bedenkt, dass etwa in einem Subkontinent wie Südamerika kein einziger Verband besteht, von dem nicht eine Führungsspitze im Gefängnis sitzt oder gegen die ermittelt wird, dann kann man feststellen, dass es schon ein allgemeineres Problem ist. Und es geht in dem Fall auch nicht nur um Fußball. Es ging um Leichtathletik, Biathlon, Boxen, also überall, wo viel Geld im Umlauf ist. Und da, denke ich, müsste die Politik Interesse haben, das Ganze aufzudröseln. Das heißt, die Amateure sollen gemeinnützig und amateurhaft arbeiten. Und dann müsste es Strukturen für die Profis geben, die viel Geld bewegen, was ja nicht alle Sportdisziplinen betrifft, Rodeln etwa nicht. Aber die Profis, die viel Geld bewegen, die müssten in Konzernstrukturen sein. Und auch die Verbände dürften keine gemeinnützigen Verbände mehr sein.
Klaus Zeiringer, Sie sind, das hat man gerade gehört, Verfasser eines Buches über Kommerz und Korruption im Fußball, das im vergangenen Jahr herausgekommen ist. Lassen Sie uns aber doch noch mal eine Sekunde auch beim Deutschen Fußballbund bleiben und vielleicht mal eine Stellenbeschreibung versuchen, die das Ganze ändert. Also der künftige Präsident soll nicht aus dem bestehenden Präsidium kommen, sollte möglichst Ahnung von der Sache haben, vielleicht sogar ein ehemaliger Aktiver sein, mit Reputation, nicht zu alt, aufgrund von Herkunft oder Tätigkeit vielleicht ein bisschen international, unter Umständen auch weiblich. Machen Sie mal weiter.
Naja, er müsste vor allem die Strukturen bereinigen, denke ich mir. Also das müsste jemand sein, der nicht aus genau dieser Parallelwelt kommt. Das Problem ist ja, es gibt ja diverse Namen, die zirkulieren und das sind durchaus honorige Leute, die durchaus auch klug und intelligent sind. Nur wenn sie aus demselben Betrieb kommen, müssten sie schon eine gute Sicht von außen mitbringen, um einiges klarzustellen bzw. zu ändern. Man kann sich ja auch einmal die Relationen vor Augen halten. Grindl ist ja nicht nur über eine Uhr gestolpert, von der er wissen musste, dass er sie dem Zoll bekannt geben musste, sondern der hat alles in allem 2,5-mal so viel verdient wie die Bundeskanzlerin. Und es geht doch nicht an, dass in einem Sportverband 2,5-mal an der Spitze so viel verdient wird wie an der Spitze des Staates. Und solche Überlegungen müsste man einmal anstellen und müsste mit den Gesetzgebern und Gesetzgeberinnen konferieren, um festzuhalten, wie man denn diese Strukturen nun gesetzlich genau bestimmen könnte.
Höre ich daraus, dass Sie sich gerade für einen hauptamtlichen Präsidenten aussprechen?
Ja, das wäre klüger. In dem Moment, wo eine Struktur, eine Organisation so viel Geld bewegt, da geht es ja, was nun die FIFA betrifft, und Grindl ist ja noch im Vorstand der FIFA und der UEFA und der DFB hängt ja eng damit
aber
zusammen.
Aber das kann doch nicht mehr lange so bleiben, dass er die Ämter auch noch behält, oder?
Theoretisch könnte das so bleiben. Er ist gewählt. Wenn er nicht selbst zurücktritt, dann kann er da in diesen Ämtern bleiben. Das ist ja das Problem. Das heißt, es gibt kaum oder wenig öffentliche Kontrolle und im Grunde tendieren diese Strukturen, das müsste man sich auch überlegen, zu oligarchischen Verhältnissen. Es gibt ein Buch eines Juristen namens Andreas Thomaser, der über den Verbandsuntertan schreibt und der das ganz genau beschreibt, wie diese Strukturen also auch juridisch zu oligarchischen Verhältnissen und zu Untertanenverhältnissen führen. Und das müsste man sich überlegen und ich denke schon, dass es klug wäre, alle diese Verbände, die so viel Geld machen, nicht mehr mit Gemeinnützigkeit zu benennen, sondern ihnen eine andere Betriebsstruktur zu geben.
Ich würde gerne die verbleibenden Minuten unseres Gesprächs nochmal darauf verwenden, dass der Fußball ja nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, sondern auch weltweit immer auch so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft ist. Also sehr einfach gesagt, entscheidend ist auf dem Platz, der berühmte Satz des Borussia Dortmund-Spielers Adi Preisler. Auf dem Platz geht es aber auch so ein bisschen zu wie in der Gesellschaft. Es geht um Spaltung, es geht um Rassismus, es geht um Armut, um Großverdiener, Integration, Homophobie, Versagensangst, Abstieg und so weiter. Das heißt, Fußball ist immer dann doch noch ein bisschen mehr als nur einem runden Ball hinterherzulaufen, oder?
Ja, selbstverständlich. Fußball bewegt die Massen, bewegt immer mehr die Massen, indem immer mehr in den Medien von Fußball nicht nur die Rede ist, sondern Fußball auch im Bild ist. Es gibt ja kaum einen Tag, wo nicht Fußball im Fernsehen ist. Und in dem Moment, wo die Massen bewegt werden, wird das zum Spiegel. Die Strukturen der Verbände sind ein Spiegel des gängigen Neoliberalismus, eines brachialen Finanzkapitalismus. Wenn eben diese Relationen so bestehen, wenn da ein Fußballspieler 220 Millionen Euro kosten kann, dann kann man sich ausrechnen, wie lange eine Krankenschwester dafür arbeiten müsste. Und das finden wir dann auf dem Spielfeld auch wieder. Klarerweise, also die Art, wie da gespielt wird, wie Vereine organisiert sind, wie Teams organisiert sind, das hat sehr viel mit unserer schnelllebigen Gesellschaft zu tun. Dass es also zum Beispiel Vereinstreue bei Spielen kaum mehr gibt, dass die Fans sich nicht mehr über lange Zeit mit denselben Namen identifizieren können, das liegt alles in unserer Gesellschaft begründet.
Kurzum, es bedarf nicht nur einer personellen, sondern also auch, wenn ich das bei Ihnen richtig raushöre, einer massiven strukturellen Erneuerung.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, denn Herr Grindl ist ein Fall, Herr Niersbach war ein anderer, Herr Zwanziger auch ein anderer, Herr Beckenbauer auch wieder einer. Oder denken wir an Blatter, was kam nach Blatter, Infantino, das ist nicht besser und das funktioniert in den gleichen Strukturen. Das heißt, das sind Leute und man kann sich ja zum Beispiel die Schweizer Parlamentsdebatten ansehen, wie es da um Gemeinnützigkeit geht. Das sind Leute, die diese Situation und diese Strukturen ausnutzen und die Strukturen tendieren zur Oligarchie, auch zum Monopol. Also Fußball ist ja ein Monopol der FIFA oder des DFB und solange das so bleibt, kann man die Personen austauschen, da wird nach Herrn Grindl ein anderer kommen. Möglicherweise hat der mehr Gefühl für Unrechtmäßigkeiten und wird sich zurückhalten, aber ganz neu ist das alles ja nicht.